Guten Morgen, Frau Poth.
Ja, guten Morgen.
Oder wollen wir uns auf das Du einigen, oder?
Ist eher, sehr gerne.
Ja, wunderbar. Verona, wie trinkst du deinen Kaffee morgens eigentlich? Oder gibt es da statt Kaffee eher so einen gesunden grünen Smoothie bei dir? Könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ja, eigentlich beides. Aber ich liebe tatsächlich wirklich Kaffee. Aber für mich ist ganz, ganz wichtig, dass da Milchschaum drauf ist.
Ah.
So einen normalen Kaffee mit ein bisschen Milch oder noch schlimmer Sahnemilch, so wie man den ganz früher getrunken hat, finde ich ganz gruselig. Dann würde ich lieber gar keinen Kaffee trinken. Cappuccino oder Latte Macchiato und der Tag fängt gut an.
Was viele nicht mehr wissen möglicherweise. Deine Karriere, Verona, hat ja eigentlich im Musikbusiness angefangen. Bei einem Discoabend 1990, wenn es stimmt, was wir recherchiert haben, wurdest du von DJ Alex Christensen angesprochen. Und da warst du auf einmal Teil der Band Chocolate. Ritmo della Noche.
Oh mein Gott.
Ja, welche Erinnerungen ploppen da auf, wenn du das hörst?
Ja, einfach eine schöne Zeit. Also das ist tatsächlich so, dass das zum Anfang meiner Karriere gehörte. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon ein Modeatelier und wollte Modedesignerin werden und war das zu diesem Zeitpunkt auch für 5 Jahre. Und dann kam Alex Christensen auf mich zu und sagte, wenn du so singen kannst, wie du aussiehst, bist du die, die wir suchen. Aber das stimmte nicht ganz. Die Stimme war nicht wirklich so, wie ich vielleicht aussah, sondern weit davon entfernt, wenn ich das so sagen darf. Aber den Song haben wir hinbekommen mit einem Satz. Den also, haben wir hinbekommen.
Also Montserrat Caballé hast du nicht wirklich Konkurrenz gemacht damals, ne?
Nein, aber immerhin, es gab eine goldene Schallplatte dafür und es gab noch weitere 5 Singles. Also es war schon eine tolle Zeit. Und ich musste mir viel, viel Mühe geben, weil die Stimme wirklich nicht besonders, sage ich mal, besonders ausbaufähig war, habe ich dann halt in der Show viel hergegeben.
Ja, das war irgendwie der Eintritt in die große Showwelt, denn dann folgten viele Miss-Titel, Miss Hamburg, Miss Germany, Miss Intercontinental World, Miss American Dream war auch mal. Wie war diese Zeit für dich? War das anstrengend oder hattest du da so ein Hochgefühl und gedacht, jetzt gehört mir die Welt?
Ach, ich habe eigentlich immer gedacht, mir gehört die Welt, weil Pippi Langstrumpf war eigentlich immer mein Vorbild. Ich mache die Welt so, wie sie mir gefällt. Und ich bin also, als ich als Modedesignerin mein Modeatelier immer schön hatte, habe ich eine Einladung bekommen zur Miss Hamburg-Wahl, ob ich die Kleider stellen könnte für die Mädchen. Ich habe es natürlich wieder so verstanden, dass sie mich gern hätten und bin dann mit meinem Abendkleid und Badeanzug dorthin, bin Miss Hamburg geworden, dann anschließend tatsächlich als erste Hanseatin Miss Germany. Und zu diesem Zeitpunkt kam die Musikkarriere und plötzlich hatte ich 3 spannende Geschichten. Ich hatte ein eigenes Modeatelier, Miss Hamburg, Miss Germany, den Titel in der Tasche und mein Lied lief in den Charts rauf und runter. Und da fing ich an zu glauben, ja, die Welt, die kann mir so langsam mal gehören. Aber natürlich auch war ich Realist und immer fleißig so ein bisschen, dass ich gesagt habe, okay, man muss auch eine ganze Menge dafür tun, um erfolgreich zu werden und zu bleiben.
Ein Thema oder ein Name, den man natürlich mit dir in Verbindung bringt, ist Dieter Bohlen. Es gab sozusagen eine Blitzehe, 4 Wochen hat sie nur gedauert. Mal ganz ehrlich, war es die große Liebe, eine große Leidenschaft oder war es so ein bisschen auch inszeniertes Showbiz? Ganz ehrlich.
Nee, es kann gar kein inszeniertes Showbiz gewesen sein, weil zu diesem Zeitpunkt hat Dieter Bohlen eine Musikgruppe gehabt namens Blue System und hat eigentlich sich relativ ruhig verhalten. Das ist ja weit weg von der Zeit, in der er jetzt mit 2 großen erfolgreichen Shows auf RTL zu sehen ist. Und Modern Talking lag wiederum 7 Jahre davor, bevor ich ihn kennenlernte. Und das war also bestimmt nicht seine Intention, durch eine Hochzeit mit mir in die Medien zu kommen. Andersrum war es zu dem Zeitpunkt auch nicht ganz perfekt, weil er hatte seine ruhigste Phase seines Lebens, sag ich mal gerade, und hatte auch gar nicht so vor, in die Medien zu kommen. Er war eigentlich sehr ruhig zu diesem Zeitpunkt, ein bisschen lebte so zurückgezogen auf dem Land, tingelte tatsächlich mit Blue System mal vom Sommergarten zu der nächsten Show.
Warum ist denn die Ehe am Ende dann nach diesen unglaublich langen 4 Wochen zu Ende gegangen? Was war der Grund dafür?
Ja, wir kamen zusammen und nachdem wir geheiratet haben, haben wir ganz im Ernst, man muss mein Buch natürlich lesen, nimm dir alles, gib viel, da gibt es ein einziges Kapitel, das betone ich gern, das heißt, und dann kam Dieter, also es ist nicht der Kern dieses Buches, aber da beschreibe ich das eigentlich auch, dass wir uns nach 4 Wochen auseinandergelebt haben. So einfach ist das.
Wie ist heute so nach vielen, vielen Jahren danach euer Verhältnis? Telefoniert ihr ab und zu nochmal oder habt ihr gar keinen Kontakt mehr? Wie muss man sich das vorstellen?
Nö, also ich denke, die meisten Ehen, die auseinandergehen, haben meistens einen Kontakt, weil sie Kinder haben. Ne? Wenn man gemeinsame Kinder hat, bleibt man ja irgendwo im Kontakt, weil man natürlich Schule, Urlaub regeln muss, Besuchszeiten, aber wenn man keine Kinder hat, dann sind natürlich jetzt weit Zeit über 20 Jahre genug Zeit, um keinen Kontakt mehr zu haben, aber nicht böse. Es ist kein Groll da.
Dann legen wir den Dieter Bohlen ad acta, würde ich sagen. Dann sprechen wir noch ein bisschen über dein Buch, deine Autobiografie. Nimm dir alles, gib viel. Das Verona-Prinzip. Was genau verbirgt sich deine?
Ja, als ich das Buch geschrieben habe, da war ich ja wirklich ein Jahr damit beschäftigt und habe so alles von den letzten 30 Jahre meines Lebens aufgeschrieben, und zwar seitdem ich vor der Kamera stehe, wie mein Leben da war und was ich erlebt habe, aber natürlich auch sehr viel Privates, wie meine Eltern, meine Hochzeit, weil ich meine große Liebe gefunden habe, wie ich meine Kinder erziehe. Es gibt ein Kapitel, Piep, 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 der Playboy hat mich lieb, da erzähle ich natürlich über meine Sendung Piep und dass ich mich nie für den Playboy ausgezogen habe, warum eigentlich, obwohl ich damals eine Erotiksendung moderiert habe, meine Werbeverträge. Das ist auch eigentlich ein ganz spannendes Kapitel, wie ich wirklich das eigentlich geschafft habe, meine ganzen verrückten Ideen und mit meinem Image zu kokettieren und damit erfolgreich zu werden.
Ich unterbreche dich an der Stelle mal, weil wirklich ein sehr erfülltes Leben, und ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Erotik-Show. Hört ihr das mal an hier?
Wie Morgentau im Frühlingslicht erstrahlt uns sonntags dein Gesicht, wie ein Saphir im Mondenschein. Das kann nur Verona sein.
Ja, das war die Piepshow. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du das hörst?
Also das muss irgendein Radiosender zusammengeschnitten haben oder so, aber es war eine tolle Zeit, weil überall wurde die Sendung eigentlich kommentiert und darüber diskutiert. Ist es Kult? Ist es der Wahnsinn? Kann sie überhaupt moderieren? Was passiert da überhaupt? Man hat diese Sendung nie verstanden und trotzdem hatten wir die wahnsinnig hohen Einschaltquoten und das war damals einfach wirklich eine Kultsendung, so nannte man das. Und selbst der Stern und der Spiegel schrieb darüber. Und das war einfach wirklich eine tolle Zeit, weil alle versuchten irgendwie diese Sendung so zu erklären. Und die Quoten stiegen und mein Vertrag verlängerte sich. Und ich hatte einen riesen Spaß, mit dieser Sendung zu spielen und eben meine Art zu zeigen, wie ich halt so bin.
Aber dein Leben bestand nicht nur aus Sex und Erotik und Glamour, sondern du hattest auch schwere Jahre. 2009, kann man sagen, war ein Schicksalsjahr für dich. Zum einen die Insolvenz der Firma deines Mannes Franjo und dann gab es eine Fehlgeburt. Wie bist du aus diesem Tal rausgekommen? Wer hat dir geholfen?
Ja, also im Großen und Ganzen war das natürlich schon sehr traurig. Also wenn man schwanger ist, ist man natürlich voller glücklicher Glückshormone. Man freut sich wahnsinnig, vor allen Dingen, wenn es auch noch ein Wunschkind ist. Dann ist man natürlich nach diesem kleinen Schwangerschaftstest einfach so glücklich und ist auf Wolke 7 und dann vergehen die Tage und dann irgendwann mal kommt dann eine Nachricht, dass was nicht stimmt und das in einer schweren Zeit und das holt einen dann wirklich ganz tief runter, weil man dann auch wirklich sehr, sehr traurig ist und dann ins Krankenhaus hört. Und dann habe ich damals mit dem Professor Malmann in Köln gesprochen und er ist so ein lieber Mensch und er hat ja schon mein erstes Kind auf die Welt gebracht und er hat schon geahnt, dass er keine guten Nachrichten hat und das in so einer schweren Zeit. Und da habe ich mit Franjo eben auch so ganz feste zusammengehalten und da haben wir das, was wir uns geschworen haben bei unserer Traumhochzeit in Wien, in guten und schlechten Zeiten einfach noch mehr zu spüren gekriegt. Und das ist eben so, auch ein Prominenter hat kein perfektes Leben.
Und das habt ihr ja auch willig gelebt, weil ich habe es ja gerade eben schon erwähnt, die Insolvenz deines Mannes Franjo, das habt ihr auch gemeinsam überstanden und ihr seid bis heute verheiratet. Man hatte damals irgendwie so das Gefühl, jetzt kommt da die Insolvenz, das geht bestimmt nicht mehr lange gut zwischen den beiden.
Ja, man muss auch ehrlich sein, er hatte ja keine private Insolvenz, sondern eine Firmeninsolvenz. Und das bedeutet natürlich auch, dass normalerweise das Privatleben sich nicht so stark verändert, sondern die Firma schließt. Alle Probleme, die das mit sich bringen, die hat man. Und wir hatten in dem ganzen Pech auch das Glück, dass es keine Privatinsolvenz war. Das heißt, unser Privatleben ging normal weiter. Wir mussten kein Haus verlassen, nicht die Schule abmelden. Das war unser Vorteil. Aber der Nachteil ist, die Kehrseite des Bekanntseins, des Berühmtseins ist natürlich, dass Medien diese Geschichte so stark kommentiert haben. Das war unsere Probe. Da wurden wir auf die Probe gestellt, wie wir zusammenhalten. Und das haben wir gemacht. Und durch diese Fehlgeburt und auch den Tod meiner Mutter, die schwer an Demenz erkrankt war und die wirklich sehr, sehr schwer daran erkrankt war und ganz kompliziert wurde, da hat Franjo so zu mir gehalten und mein Leben gefixt, geregelt und meine Mutter mit mir wieder zusammengebracht, meine geliebte Mamita, das hat er geschafft. Und da ist aber keine Kamera dabei und keine Medien. Und deswegen kann ich nur sagen, ich habe einige Jahre später auch gemerkt, dass ich den richtigen Mann geheiratet habe, weil als ich nicht weiter wusste und mit meiner Mutter mehrere Jahre gar nicht reden konnte und mein Herz fast dran zerbrach, hat er uns als Familie wieder zusammengebracht mit seiner Art, mit seinem Humor, mit seiner lockeren Art und mit seinem großen Herzen. Und da habe ich gesagt, das sieht jetzt niemand, man muss auch nicht. Aber im Grunde genommen war das, wie ich zu ihm gehalten habe, also finde ich wirklich dahinter, wie er wieder zu mir gehalten hat, als hier gar nichts mehr ging in meinem Privatleben. Und das war großartig. Das macht das Leben aus. Ne? Wenn man sich schwört, in guten und schlechten Zeiten, dann sollte man auch wirklich da auch mal zusammenhalten, weil die Belohnung kommt hinterher. Dann weiß man auch, da passt kein Blatt mehr zwischen. Und dann hat man auch was Besonderes. Wenn man immer aufgibt, ja, dann ist das auch wirklich nichts Besonderes.
Gehen wir noch mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Früher hielten dich einige so ein bisschen für naiv und tollpatschig. Heute, 20 Jahre später, so ein bisschen Hand aufs Herz. War das so eine kleine Masche, um gebucht zu werden, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Und ist das den ganzen Hatern von damals gegenüber nicht auch so ein bisschen Genugtuung im Nachhinein?
Also ganz ehrlich, das waren eigentlich keine Hater, sondern ich glaube, die Leute haben wirklich gedacht, die Kleine hat einen Schuss. Und ich
Aber
glaube,
war da nicht so am Ende, oder?
Nein, das war nicht so. Naja, sagen wir mal schon, ich habe, glaube ich, heute noch einen kleinen Schuss. So, ich springe ja nicht wirklich der Norm. Manchmal bemühe ich mich ja, aber das nützt ja nichts. Man sieht mir das schon an der Nasenspitze an, dass ich immer einen Tick anders bin. Das nenne ich immer so exotisch zu sein, aber man kann das auch natürlich sagen, wir hatten einen Schuss. Heute bin ich nicht mehr die Kleine, aber in meinem Buch Nimm dir alles und gib viel gibt es ein Kapitel und ich liebe diesen Titel. Dumm herum sind alle schlau. Und so ist das Leben. Und genau da beschreibe ich eben auch, genau die Situation. Dumm herum sind alle schlau. Ich finde, das ist eigentlich noch ein viel schöneres Sprichwort, als immer zu sagen, drum herum sind alle schlau. Wenn man da lange drüber nachdenkt, ist das fast philosophisch. Und da erkläre ich, dass ich dieses Image bekam und gar nicht ausgesucht habe, aber das mich nicht berührte, weil mein Selbstbewusstsein war eigentlich viel zu hoch und ich hielt mich ja für intelligent und ich fand es lustig und habe dann es angenommen und damit gespielt. Also ich habe es auf die Spitze getrieben, aber ich glaube nicht wirklich, dass man, indem man sich dumm stellt, allgemein irgendwie damit einen besonderen Reiz auslöst. Es gab dann Nachahmer durch einfach irgendwelchen Situationen aus dem Fernsehen, aus Castingshows, aus irgendwelchen Situationen, wo man dann immer gesagt, da haben wir die neue Verona. Aber ich glaube, jeder ist individuell. Und ich habe einfach nur damit gespielt, aber bis heute kann ich die Frage natürlich nicht beantworten, weil der besonders Dumme hält sich ja selber für schlau. Ne? Also wir kommen da nicht
so
weiter
mit
mir.
Heute bist du auf jeden Fall eine ziemlich straight Unternehmerin, Verona. Vermarkst es dich auch über, klar, die sozialen Kanäle, Instagram, über 500.000 Follower schauen sich deine Stories und Postings täglich an. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass du jetzt vor kurzem bei Sat.1 warst. Wie stehst du privat zu Instagram, Snapchat und wie sie alle heißen? Wie gibst du das auch deinen Kindern weiter?
Ja, also Roccolito hat noch gar kein Instagram, das ist ja klar. Ich habe ihm jetzt gesagt, meinen kleinen Sohn, ich mache eins für ihn natürlich, das privat ist. Das haben dann nur die Großeltern und ich. Aber das Schöne ist, wenn man das für kleine Kinder einrichtet, man kann da Bilder sammeln, eigentlich von dem ganzen Leben. Und irgendwann mal, wenn er 15 ist und das, er sieht ja, er verändert sich ja immer mehr. Es ist wie so ein Fotoalbum, aber das wird natürlich nur maximal 4 Leute bekommen aus der Familie. Diego ist gut dabei. Santiago ist jetzt 15 und er hat so jetzt erst seinen Stil gefunden, hat glaube ich 6 Bilder gepostet, mehr nicht, aber schon eine ganze Menge Follower und ich lasse ihn da auch. Also weder sage ich, mach mehr, noch sage ich, mach weniger.
Genau.
Und er hat vor kurzem alles gelöscht und hat jetzt neu gestartet mit einem neuen Look. Das ist Teenager-Alter.
Ja, klar.
Ja, und bei mir ist es so, ich habe da Spaß dran und ich glaube auch, Social Media ist nicht mehr wegzudenken und hat eine viel größere Philosophie. Ich habe jetzt ein großes Interview mit dem Spiegel über das Thema und man merkt einfach, Social Media interessiert nicht nur die Teenies und die bunten Bilder, sondern das ist unsere aktuelle Zukunft, die gerade Gegenwart ist und die sollten wir alle ein bisschen mitnehmen.
Aber ein großes Thema in den sozialen Medien sind ja diese Hassmails, die viele auch gerade Prominente bekommen in alle Richtungen, auch Politiker. Kriegst du auch mal Hassmails, wo die Leute sagen, Mensch, hier völlig bescheuert und wenn ja, wie gehst du damit um? Antwortest du denen oder lässt sich das unberührt, lässt sich das kalt?
Nein, das ist natürlich die Masse der Menschen. Ne? Und wenn eine hübsche Frau auf eine Bühne geht zum Beispiel, die wirklich gut singen kann, dann ruft die Masse ausziehen, ausziehen. Ja, das ist total sinnlos und dumm. Ne? Und das heißt, die Masse an sich will Unterhaltung oft. Und die ist dann auch gnadenlos in der Menge. Und wenn man das so sieht, ist man über Instagram weltweit kann sich jeder dieses Bild anschauen und kommentieren. Und da ist es natürlich klar, dass auch mal dumme Antworten kommen. Also ich sehe sie nicht als Hassmail, ich sehe sie eigentlich als selten dumme Kommentare, wenn sie keinen Sinn haben. Und mir hat einer letztens 3 Smiles geschickt, diese grünen, die sich übergeben. Und da habe ich drunter geschrieben, oh, ist dir schlecht? Dann musst du ein bisschen Medikamente nehmen. Oder einer schrieb mal, oh mein Gott, Verun, auf diesem Foto siehst du aus wie Michael Jackson. Und da habe ich dann drunter geschrieben, ja, das hat er mir auch immer gesagt, wenn wir miteinander telefoniert haben, dass wir so viel Ähnlichkeit haben. Also ich kommentiere die Sachen oft mit einem Witz. Und wenn sie gar keinen Sinn machen, also und auch ein bisschen platt sind, vielleicht auch ein Tick ordinär, dann lösche ich die. Aber ansonsten, wenn einer mal schreibt, das fand ich nicht gut oder das kannst du besser oder dein Aussehen finde ich schöner von der letzten Woche, da sahst du natürlicher aus und so, das akzeptiere ich und finde das auch normal. Aber man muss die Spielregeln auch verstehen. Social Media bedeutet, man unterhält sich mit der ganzen Welt da draußen. Weltweit kann jeder das kommentieren. Und da muss man auch verstehen, das sind nicht durchdachte persönliche Kommentare überwiegend, sondern Reaktionen aus dem Moment, so aus dem Bauch heraus. Und also ich genieße es eigentlich, das zu lesen und habe vielleicht das Glück, ich würde sagen, 90% sind es gute Kommentare und 10%. Mein Gott, da muss man drüber stehen.
Ich habe es eingangs schon gesagt, zum Start deiner Karriere hast du viele Misswahlen gewonnen, bist heute auch noch gefragtes Werbemodel, Optik, also ein großes Thema bei dir. Und du stehst auch ganz offen dazu, dass du gelegentlich auch was machen lässt, sagt man ja so, ne? Mal was machen lassen. Da zuletzt die viel diskutierte Hyaluronkur. Ich weiß gar nicht genau, was sich dahinter verbirgt, ob ich es richtig ausspreche. Ja, ich wollte gerade fragen, ich habe es wahrscheinlich noch nicht mal richtig ausgesprochen als Kerl. Muss man das machen? Was verbirgt sich dahinter? Ist das notwendig?
Ach, das ist ja eigentlich auch alles, ich glaube, wir leben in so einer Zeit, da wird immer alles über Beauty so diskutiert, weil das ein hohes Gut ist. Die Menschen möchten alle gut aussehen, Männer, Frauen, irgendwo, sagt man ja schon im Kindergarten, guck mal, die Kleine da hinten, ist die nicht hübsch, hat sie nicht schöne Haare, der Kleine hier, ist der nicht süß. Also die Menschen interessieren sich einfach für schöne Menschen, schon solange die Welt sich dreht, Mona Lisa zum Beispiel oder Kleopatra. Es sind einfach Sachen, die schon in den Geschichtsbüchern festgehalten worden sind, wie schön sie damals waren. Und ganze Kriege haben wir Frauen scheinbar ausgelöst, wenn wir irgendwie mit unserer Schönheit den König verwirrt haben. Es ist einfach so, dass die Menschen sich dafür wahnsinnig interessieren. Und dann gibt es die einen, die sehr viel dafür machen und die anderen eben weniger. Und ich finde beides legitim. Ich finde es toll, wenn jemand sagt, ach, ich bin, wie ich bin, ich brauche keine Zahnspange und ich habe graue Haare und ich bin halt so, wie ich bin. Ich brauche auch nicht meine Augenbrauen. Dann gibt es aber auch wieder Millionen Kommentare, mein Gott, du müsstest dir doch mal die Augenbrauen ordentlich machen, kannst du nicht mal zum Zahnarzt gehen und deine Zähne richten lassen und warum machst du deine Haare eigentlich nicht mal vernünftig? Also die Gesellschaft kann sich nicht entscheiden, ob sie den Menschen fördert in seinem Aussehen oder eher kritisiert. Und bei mir ist das so, wenn man auf meine alten Bilder schaut, ich bin eigentlich so geboren worden mit der Idee im Kopf, immer etwas Auffälliges zu tragen, was aus meinen Haaren zu machen, Nagellack. Ich bin ein Mensch, ich war glaube ich schon mit 12 so ein Typ, der sich Locken gedreht hat.
Was hast du gesagt, Cleopatra, Mona Lisa und Verona Potter, bin ich doch jetzt in guter Gesellschaft?
Aber ich kann nur sagen, Hyaluronkur ist ja, wirklich was Harmloses und tut wirklich mal jeden ganz gut. Das macht man auch nur einmal im Jahr.
Ist das auch für Männer? Können Männer das auch machen? Tut das weh?
Nein, das tut nicht weh. Und es ist ja so, ich glaube, wenn du morgens in den Spiegel guckst und du siehst für dich gut aus und bist fit und machst ein bisschen Sport und passt in die Sachen, die du dir wünschst, dann gehst du auch mehr mit Dynamik an deinen Job, zu deinen Kindern, zu deiner Frau, was auch immer du machst.
Ich mache morgens immer die Kaltwasserkur. Das ist auch ein guter Anfang. Ja, die Kaltwasserkur.
Jetzt kann ich mir ja vorstellen, wie du aussiehst, wenn du nur die Kaltwasserkur machst. Ich glaube, da können wir noch dran arbeiten.
Verona, zum Schluss noch ein paar Stichworte bzw. so Halbsätze, die du bitte ergänzen magst. Geht los mit, wenn ich morgens aufstehe. Pünktchen, Pünktchen.
Wünsche ich mir einen leckeren Kaffee mit Milchschaum.
Wenn mein Mann Franjo einen schlechten Tag hat, dann...
Hat er eigentlich so gut wie nie? Da muss schon einiges passiert sein.
Es bringt mich total auf die Palme, wenn...
Wenn das nicht so klappt, wie ich mir es vorstelle. Nur meine Vorstellungen weichen meistens ab von den Vorstellungen von allen anderen.
Darauf könnte ich richtig gut verzichten.
Worauf könnte ich mal verzichten? Also auf jeden Stau im Auto, auf Wartezeiten und auf selten dumme Fragen.
Da kommt nämlich jetzt der Abschluss, der Besuch hier im Radio im neuen Morgen war, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich hoffe, jetzt kommt was Charmantes, Verona.
war großartig. Und nächstes Mal bringe ich für euch alle eine Hyaluronkur mit.
Ich probiere sie aus. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu plaudern, eine kleine Zeitreise zu machen von den 90ern bis in die Gegenwart. Ich und wir wünschen dir weiter viel Erfolg, ob als Buchautorin, als Werbemodel, als Mama, als Ehefrau und wie auch immer.
Ich danke dir für das nette Interview.